Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.
Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Dienstag, dem 19. März 2024. Melden Sie sich noch an, es gibt Platz am Donnerstag, dem 21. März im Hotel Marriott in Zürich, der Abend, der Weltwocheabend mit den Champions Pirmin Zurbriggen und Marc Girardelli, rechtzeitig zum großen Finale des Ski-Weltcups. Diese beiden lebenden Legenden sprechen darüber, ja, was wir über das Leben auf der Skipiste gelernt haben. Die einstigen Rivalen, heute friedlich vereint und versöhnt auf der Bühne des Marriott Hotels. Bitte melden Sie sich an. Es würde mich sehr, sehr freuen. Übrigens am 21. März auch noch mein Geburtstag, Frühlingsanfang. Wie könnte es anders sein? Weltwoche.ch/Champions, Weltwoche.ch/Champions. Türöffnung 18:00, 19 Uhr startet unser Gespräch im Hotel Marriott in Zürich. Sie lesen im Moment sehr viele Artikel über die UBS, über die Grossbank, Indiskretionen, vertrauliche Mitteilungen und viel auch eitles Gerede, wer da was richtig und falsch gemacht hat. Warum plötzlich dieser Schwall von Bankartikeln, werden Sie sich vielleicht fragen. Der Grund ist natürlich, dass eine PUC, eine parlamentarische Untersuchungskommission, zu dieser Zwangsfusion, zu dieser Übernahme der Kreditanstalt, der Credit Suisse durch die UBS verabschiedet wurde. Und weil das eben so ist und strengste Geheimhaltung verordnet wurde, plaudern alle wie wild, natürlich immer unter dem Siegel des Quellenschutzes und der Vertraulichkeit. Alle möchten sich da noch rechtzeitig in Stellung bringen. Je mehr ich über dieses UBS-CS-Thema lese, desto schmerzlicher vermisse ich eine PUC zum Thema Covid, zu diesen Maßnahmen. Immer mehr Politiker, auch in Deutschland, treten jetzt auf und sagen, ja, es war schon übertrieben, was wir damals gemacht haben. Aber wehe, wehe, einer hätte sich damals kritisch geäußert. Was wurden sie da zusammengestaucht und zusammengekübelt? Diese Covid-Aufarbeitung scheint mir auch deshalb wichtig zu sein, weil unsere Politik ja daran arbeitet, mit der Weltgesundheitsorganisation WHO einen neuen Vertrag zu machen, der da weitgehende Entscheidungsbefugnisse auch an diese UNO-Unterorganisation delegiert im Bereich der Pandemie. Und wenn wir etwas gelernt haben aus der damaligen Zeit oder etwas gelernt haben sollten, dann ist es doch die Tatsache, dass wir selber souverän und unabhängig entscheiden müssen und uns ja nicht erneut in dieser Herde, in diesen Mahlstrom sozusagen des allgemeinen Konformismus hineintreiben zu lassen. Aber es sieht so aus, als mache man mit diesen WHO-Verträgen jetzt genau das Gegenteil von dem, was eigentlich richtig wäre. Also statt einer UBS-CS-PUC wäre es sinnvoller, eine Covid-PUC zu machen. Zumal, das bringt auch gar nichts mehr jetzt da mit der UBS-CS. Das ist eine Übernahme und wir sollten uns eher darauf konzentrieren, dass wir nicht die Rahmenbedingungen jetzt für diese Bank, hoffentlich ist sie erfolgreich, dass wir diese Rahmenbedingungen und die Stimmung da rundherum um dieses unternehmerische Wagnis nicht noch künstlich verschlechtern. Die Energiestrategie 2050 ist ein Thema, abstrakt, unterkühlt, aber sehr, sehr wichtig, weil von der Energieversorgung, von der Ausstattung unserer Wirtschaft, unserer Haushalte, unseres Lebens mit günstiger Energie hängt letztlich auch der Wohlstand der Schweiz ab. Und da setzt sich jetzt doch auch allmählich, lieber spät als nie, die Vernunft durch. Ich habe gerade in der Neuen Zürcher Zeitung einen Aufsatz gelesen, der zum klaren Fazit kommt. Ohne die Kernkraft wird es nicht aufgehen. Wir müssen also wieder den Rückweg finden zu dieser, ja, sehr, wie es heißt, klimafreundlichen Energieform. Und die Vorstellung, dass man aus den fossilen Brennstoffen aussteigen kann und aus der Kernenergie, um das Ganze dann zu kompensieren mit Windrädern und Sonnenkollektoren, das funktioniert hinten und vorne nicht. Auch wenn es da noch einige Physiker gibt und Leute, die es besser wissen sollten, die sich nicht getrauen, hier allzu klar Stellung zu nehmen. Ich bedauere das sehr, vor allem eine ETH Zürich, die ja eine wirklich glorreiche Hochschule ist, die positioniert sich ja permanent zu dieser ganzen Klimathematik, da der Professor Reto Knutti sozusagen ein Wanderprediger in Sachen Klimaalarmismus. Aber wenn es dann darum ginge, ganz konkret auch mahnend die Verantwortung zu übernehmen bezüglich Energieversorgung, eben bezüglich Kernenergie, da schweigt die Hochschule, da versteckt sie sich meines Erachtens hinter einem Deckmantel, hinter einer Tarnkappe angeblicher politischer Neutralität, die man sonst ja nicht aufrecht zu erhalten sich genötigt fühlt. Das Schweizer Volk will gemäss Umfragen nicht bezahlen für die 13. AHV-Rente. Ja, überrascht das irgendjemanden da draußen? Ist das verblüffend? Natürlich nicht. Das Schweizer Volk hat erkannt, und das war vermutlich auch ein Motiv bei diesem Jahr, dass eben der Staat so viel Steuergeld zum Fenster rauswirft in der ganzen Weltgeschichte, dass die Erwartung dahin geht, dass die Behörden Geld umschichten, dass sie Geld aus der Entwicklungshilfe rausnehmen, aus der ganzen Asylmisere, aus diesem Migrationschaos und es dort konzentrieren, wo es jenen zugute kommt, die seit vielen, vielen Jahren und Jahrzehnten dieses Land erhalten, tragen und auch eingezahlt haben in diese Altersvorsorge. Aber in Bern sind sie ja bereits daran, wieder neue Abgaben und Steuern zu tüfteln. Ich fürchte, dass die Linke es darauf anlegt, hier eine Kapitalgewinnsteuer in der Schweiz durchzusetzen, dann marschieren wir richtig in Richtung Sozialismus. Das gilt es unbedingt zu verhindern. Dann wäre der Finanzplatz wirklich am mutmaßlichen Ende angelangt. Das wäre eine ganz massive Verschlechterung unserer Rahmenbedingungen. Also die Lösung läge nahe, nämlich einfach Geld, das jetzt schon rausgehauen wird, zum Teil mit beiden Händen zum Fenster rausgeschmissen wird, dieses Geld zu konzentrieren auf die AHV. Wahlfälschung Putins, Scheinwahlen, Wahlfälschungen und so weiter. Natürlich war das keine lupenreine demokratische Wahl nach unseren Vorstellungen, aber ich bin da einfach sehr, sehr vorsichtig, meine Damen und Herren, mit diesen Ferndiagnosen. Was ich aus Russland höre, auch von Bekannten von Schweizern, die seit vielen, vielen Jahren dort ihre Existenz aufgebaut haben, die schildern mir ein ganz anderes Bild und ich werde versuchen, mit einzelnen von ihnen auch in dieser Sendung einmal zu reden. Die sagen, dass die Zustimmung, die Putin ungeachtet aller Differenzen und auch Missstände, die es da haben kann bezüglich der demokratischen Grundausstattung des Staates, dass dieser Präsident sich einer überwiegenden Zustimmung bei der Bevölkerung erfreut und dass seine demokratische Legitimation viel höher ist als die von vielen seiner Gegenspieler im Westen, allen voran jener ja, nicht gewählten, sondern ernannten Funktionäre in der Europäischen Union oder auch von Regierungen, die merken, dass ihnen da gewissermaßen die Fälle davonschweben. Also ich warne einfach vor dieser Überheblichkeit, vor dieser sprungbereiten Arroganz, die nur mit größter Verachtung da in Richtung Osten blickt, selbst wenn es massive Fehlsteuerungen gibt, wenn man so will, und massive Demokratiedefizite in Russland, in der Russischen Föderation, dann finde ich es einfach fruchtbarer, wenn wir, anstatt da mit dem Finger auf die anderen zu zeigen, uns eher einmal die Frage stellen, wie steht es eigentlich um die Demokratie bei uns bestellt? Wie steht es um die Demokratiedefizite in der Europäischen Union oder in der Schweiz, wo wir ja vor nicht allzu langer Zeit erlebt haben, wie im Parlament Dezember 2016 ein Verbund von FDP, Mitte und SP, Grüne, einen Volksentscheid beerdigt haben, die Masseneinwanderungsinitiative. Man hat den Leuten versprochen, dass hier ganz scharf kontrolliert und eingedämmt werde. Das Gegenteil ist passiert. Wir haben eine Rekordzuwanderung. Völlig undemokratisch wurde da ein Verfassungsartikel einfach auf Eis gelegt. Und ich will das nicht gleichsetzen mit Russland, aber bevor wir da sozusagen den Splitter im Auge des anderen zum ganz großen Thema machen, an die ganz große Glocke hängen, sollten wir vielleicht doch eher etwas den demokratiedefizitären Balken vor dem eigenen Kopf hier nicht ganz aus dem Auge verlieren. Es gibt in Bern sehr viele Politiker, die nach wie vor Feuer und Flamme sind, heißhungrig darauf, die Schweiz möglichst schnell an die Europäische Union anzudocken, sie ihr institutionell zu unterwerfen, ohne Rücksicht darauf, in welcher Verfassung sich diese Europäische Union befindet. Wir haben das in dieser Sendung schon angesprochen. Die EU ist von einem Friedensprojekt zu einem Kriegsbündnis geworden. Die EU treibt Maßnahmen der Internetzensur und der Meinungskontrolle voran, auf eine aus meiner Sicht sehr fragwürdige, geradezu undemokratische Art und Weise. Wir erleben, dass einzelne EU-Staaten, zum Beispiel Frankreich, der Auffassung sind, dass man NATO-Truppen in die Ukraine senden sollte. Das heißt, die Gefahr eines Weltenbrands, eines Weltkriegs wird da ganz offen heraufbeschworen. Die EU erzeugt Druck auf Mitglieder, die ihr demokratisches Grundrecht in Anspruch nehmen, in bestimmten Fragen anderer Meinung zu sein. Nehmen Sie da Polen, nehmen Sie Ungarn, das ist alles andere als demokratisch. Schließlich sehen wir eine sehr abschüssige wirtschaftliche Bahn in der Europäischen Union. Die EU stagniert wirtschaftlich, ist total überflügelt worden von den Vereinigten Staaten von Amerika, von den Plänen, von diesen Lissabonner Plänen, den wettbewerbsfähigsten Raum auf der Welt zu gestalten, ist man um Lichtjahre entfernt. Das alleine wären ja Gründe genug, für die Schweiz sehr, sehr vorsichtig zu bleiben, um nicht zu sagen, auf keinen Fall dieser EU in irgendeiner Form institutionell sich anzuhängen, sich da unterjubeln zu lassen. Es grenzt schon fast an Masochismus, wenn man als Schweiz in diese Richtung hier tendiert. Nun aber gibt es weitere alarmierende Beispiele, die uns zu denken geben sollten, in welche Richtung sich innenpolitisch die Europäische Union bewegt. Schauen wir nach Deutschland. Ich habe in meiner gestrigen internationalen Ausgabe und schon letzte Woche den Fall angesprochen, jenes Mädchens, 16-jährig, das auf TikTok ein harmloses Filmchen platziert hat, und zwar mit den Schlümpfen. Sozusagen die Schlümpfe sind blau und Deutschland wird auch bald blau sein. Das war eine Anspielung, könnte man sagen, auf die AfD, ohne dass das explizit gemacht worden ist, soweit ich das verstanden habe. Und aufgrund dieser TikTok-Sendung ist diese 16-jährige Schülerin eingeschüchtert, eingesackt, eingepackt worden von deutschen Polizeibeamten. Die haben mit ihr gesprochen und haben eben versucht, sie einzuschüchtern, sie dazu zu bringen, ihren TikTok-Film da vom Netz zu nehmen. Und ausgelöst ist der ganze Fall durch den Schuldirektor, der dieser Schülerin auf TikTok gefolgt ist. Da habe ich mich mal als erstes gefragt, was macht eigentlich ein Schuldirektor, wenn er Schülerinnen auf TikTok verfolgt? Was ist denn hier eigentlich sozusagen der geistige Referenzraum? Was steckt denn eigentlich da dahinter? Und die dann auch noch zu denunzieren, das sind unappetitliche, ja geradezu widerwärtige Vorgänge, empörende Vorgänge, die wir sehen. Und als Schweizer haben wir einfach alles Interesse, uns nicht in diesen Wahnsinn hineinziehen zu lassen. Also ich nehme diese Beispiele hier jetzt ganz bewusst aus schweizerischer Sicht, um meine Landsleute, um euch da draußen anzumahnen und möglichst viele Leute, dass wir einfach hier nicht die Schweiz leichtfertig preisgeben dürfen, um uns auf etwas einzulassen, was sich in eine sehr, sehr fragwürdige Richtung entwickelt. Chinas Botschafter in Bern mahnt zur Aufrechterhaltung der Neutralität in ganz unmissverständlichen und klaren Worten. Und das zeigt vielleicht auch einigen jener neutralitätsmüden Kreise in den Medien und in der Politik, wie wichtig diese Neutralität eben für die Schweiz ist. Ich finde es toll, dass da die Neue Zürcher Zeitung, die ja zu den Sturmgeschützen der Neutralitätsbestatter gehört, dass sie ausgerechnet sie dieses Interview hier so präsentiert, um da mal eine andere Stimme, eine andere Sichtweise hineinzubringen. Die Weltwoche seit Ausbruch sozusagen dieser Eskalation des Ukraine-Krieges weisen wir verstärkt auf die Notwendigkeit der Neutralität hin, und neutral zu sein bedeutet eben auch, gerade als Zeitung immer wieder die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, dass eben die gängigen Vorurteile und Vorstellungen, die man gegenüber bestimmten außenpolitischen Ereignissen hat, dass diese Vorstellungen und Vorurteile eben sehr einseitig sein können. Und dass es daher unsere Aufgabe sein muss, immer auch wieder etwas den Gottesdienst da dieses falschen Einvernehmens zu stören. Die Neutralität ist wichtig. Dann hat der SBB-Chef Vincent Ducrot ein großes Interview gegeben in der Sonntagspresse. Ich habe das gestern aus Zeitgründen noch nicht mehr angesprochen, und zwar in der Zeitung Sonntagsblick. Und dort erklärt er und stellt er des Langen und Breiten seinen geplanten 15-Minuten-Taktfahrplan vor. Das ist natürlich verdienstvoll, das ist auch nicht uninteressant. Die Schweizerischen Bundesbahnen sind ja eine Attraktion. Ich kenne viele Leute, die extra wegen dieser Bundesbahnen in die Schweiz kommen und dadurch die Schweiz zu kurven auf unserem Schienennetz. Übrigens auch die Eltern des neuen Oscar-Gewinners Ludwig Göransson. Der hat den Soundtrack-Oscar, den Musik-Oscar gewonnen für Oppenheimer. Ich habe in Los Angeles an einer der Partys im Nachgang zu den Oscar-Verleihungen die Eltern und den Sohn getroffen. Wir haben uns dann etwas unterhalten, das sind Schweden. Und die Eltern haben mir dann vorgeschwärmt von der SBB und warum sie immer wieder regelmäßig in die Schweiz kommen, um hier das Bahnfahren zu genießen. Ich habe sie natürlich eingeladen, dann auch zur Weltwoche zu kommen. Wir haben ja eine große Affinität für die Musik. Und diese Filmmusik zu Oppenheimer von Ludwig Göransson ist wirklich ganz ausgezeichnet, sehr, sehr eindringlich. Nun aber Vincent Ducrot mit seinem Takt Fahrplan, was hier großräumig umfahren, ausgespart wird, ist natürlich das Thema, das wir in der letzten Weltwoche, in der nach wie vor aktuellen Weltwoche hier aufgedeckt haben, Christoph Mörgeli, mein Kollege, dass eben von Seiten der SBB massiver Widerstand gegen die Politik kommt bezüglich Rahmenabkommen. Sie sagen, das würde das Landverkehrsabkommen, das ja auch Teil dieser bilateralen Abkommen von einst ist, das würde der EU Trumpfkarten in die Hände spielen, die auf eine Art Todesurteil für die Solidität der Schweizerischen Bundesbahnen hinaus liefe. Ganz konkret wäre dann eben unser Taktfahrplan gefährdet und man müsste auch das Schienennetz für alle ausländischen Billiganbieter öffnen, unter anderem für jene, die mit ihren havarierten Achsen unseren Gotthard-Basistunnel zerstört haben mit nachhaltigen Wirkungen. Also kein Wort dazu beim Sonntagsblick, das empfinde ich fast als sträflich, beziehungsweise es ist natürlich gewollt. Man möchte hier nicht sozusagen in ein politisches Themenfeld hineingehen, bei dem sich eben die Blickgruppe, die Ringier-Medien, sehr pro-EU positionieren. Und das ist schade, denn es wäre interessant gewesen, was Vincent Ducrot zu diesem Thema zu sagen gehabt hätte. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily Schweiz für heute. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Tag und freue mich, wenn wir uns dann morgen wiedersehen. Jetzt gleich auf keinen Fall verpassen die internationale Sendung unseres Programms. Ich freue mich auf Sie und es gibt auch da viele interessante Themen.
Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.